Hallo, ich bin Emmy vom Babelli Podcast. Manchmal verläuft die Geburt nicht so, wie wir es uns wünschen. Und doch entsteht daraus etwas Wundervolles. In dieser Folge spreche ich mit Ipek, einer Frau, die so viel Hoffnung, Stärke und Zuversicht in sich trägt. Ihr Weg zum Baby war alles andere als leicht. Sie hat viele Schicksalsschläge erlebt, Rückschläge hingenommen, aber nie den Glauben daran verloren, eines Tages Mutter zu werden. Heute erzählt sie von ihrer Geburtserfahrung mit einem Kaiserschnitt. Ehrlich, offen und mit unglaublich viel Herz. Wir sprechen darüber, wie es sich anfühlt, wenn die Geburt anders kommt als geplant und was es bedeutet, Kontrolle loszulassen. Und wenn ihr ganz genau hinhört, werdet ihr zwischendurch ihr kleines Wunder hören, Ipeks Baby, das sich leise in das Gespräch hineinmeldet. Ein Symbol dafür, dass Hoffnung, Liebe und Leben manchmal ihren ganz eigenen Weg finden. Ein ganz kurzer Einstieg in ein etwas ernsteres, aber ein unglaublich wichtiges Thema. Habt ihr euch eigentlich schon mal Gedanken darüber gemacht, was ihr tun müsst, wenn im Haushalt mit eurem Baby oder Kleinkind ein Unfall passiert? Ja, wenn es soweit ist, dann sitzen Schock und Überforderung erstmal tief und hinzu kommt, dass viele Eltern gar nicht wissen, wie sie richtig reagieren können und sollten. Und gerade das Thema Verschlucken ist ja im ersten Babyjahr ein extrem großes Thema. Hättet ihr zum Beispiel gewusst, dass 10% aller Todesfälle bei Notfällen hätten verhindert werden können, wenn rechtzeitig die erste Hilfe geleistet worden wäre? Das ist eine ziemlich hohe Prozentzahl. Wir von Babelli empfehlen deshalb allen Eltern die Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kurs, der auf Babys und Kinder spezialisiert ist. Und einen solchen Kurs bieten wir bei Babelli als Online-Videokurs an. Ihr könnt unseren Kurs gemeinsam absolvieren, wo und wann es für euch passt, und ihr lernt in diesem Kurs wirklich alles, was in Bezug auf die erste Hilfe am Baby und Kind wichtig zu wissen ist. Unser Kurs wurde von zwei Kinderärzten erstellt, die sicherstellen, dass das vermittelte Wissen an euch vor allem korrekt, konkret und auch aktuell ist. Wenn ihr euch also bestmöglich auf Haushaltsunfälle des Babys oder Kleinkindes vorbereiten wollt, seid ihr hier genau richtig. Mit unserem Gutscheincode PODCAST10 bekommt ihr ganze 10 Euro Rabatt auf den Kurs und er kostet damit nur 49,99 Euro. Ihr könnt den Gutschein entweder in der Babelli-App oder auch unter kurse.babelli.de direkt einlösen. Ihr findet den Gutscheincode und den Link zum Kurs auch nochmal in den Shownotes zur heutigen Folge. Ja, und ich danke euch für die Aufmerksamkeit für dieses so wichtige Thema und wünsche euch jetzt weiterhin ganz viel Freude beim Anhören der heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Babelli-Podcast, heute mit Ipek. Hallo Ipek.
Hallo.
Ich freue mich total, dass du da bist, denn du hast wirklich wieder eine spannende Geschichte für uns im Gepäck. Und zwar geht es um deine Geburt, aber auch um den Weg dorthin. Und vielleicht fangen wir da gleich mal an. Wie war denn deine Schwangerschaft oder wie war erstmal der Weg zur Schwangerschaft?
Ja, also der Weg zur Schwangerschaft war lang und steinig. Mein Mann und ich haben geheiratet und haben dann beschlossen, dass wir doch Kinder haben wollen. Und dann hat es 2 Jahre gar nicht geklappt. Und dann hatte ich insgesamt 5 Fehlgeburten und eine partielle Blasenmole. Das ist, wenn Zellen so wuchern, und dann musste ich leider Medikamente nehmen, um das dann abzutreiben. Ich hatte dann noch eine Hysteroplastik. Da wird dann die Gebärmutter innen ausgeschnitten, weil man bei einer Untersuchung dann festgestellt hat, dass der Innenraum nicht richtig geformt war. Das heißt, da ja wird dann die Gebärmutter ausgeschnitten. Und dann hieß es, wir waren dann bei allen möglichen Ärzten, also mehrfach geguckt, ob ich irgendwelche Gerinnungsstörungen habe, irgendwelche Autoimmunerkrankungen von Lupus über Morbus Behçet, Morbus Behçet, alles Mögliche. Humangenetiker, die Gene wurden überprüft von meinem Mann mehrfach, von mir, und es kam nichts raus. Und dann hieß es, naja, Sie sind ja jetzt 42, es wird wohl an Ihren Eiern liegen.
Oh also, mein Gott, das ist ja Martyrium, was ihr da durchgemacht habt. Ja. Du hast gerade gesagt, 5 Fehlgeburten, das ist ja auch jedes Mal wieder der Schmerz, jedes Mal dieser Abschied, jedes Mal auch die Frage, was ist los mit meinem Körper?
Die Frage halt, also ich habe zum Glück immer gesagt, es gibt ja dann Freundinnen und Freunde, mit denen ich gesprochen hatte, die Ähnliches hatten, die dann so ein Hass entwickelt haben auf andere Frauen, die Kinder haben. Mhm. So nach dem Motto, warum kriegen die Kinder und ich nicht? Und bei mir war es aber, ich habe gesagt, das werde ich nie zulassen. Ich habe immer gesagt, ich freue mich für jede Kollegin, jede Familie, die sagt, wir sind schwanger, wir kriegen ein Kind, weil das für mich heißt, ich habe noch Hoffnung, irgendwann bin ich auch dran. Ja. Also ich habe das
positiv versucht, umgewandelt.
Genau, und habe immer gesagt, das ist toll, ich freue mich. Wenn es bei dir geklappt hat, dann klappt es irgendwann auch bei mir. Und dann hieß es, sollen eine Eizellenspende machen. Und da das in Deutschland nicht erlaubt ist, stand dann das Ausland zur Debatte.
Das heißt, du kriegst eine Eizelle von einer anderen Frau.
Richtig, genau. Also wie es bei einer Samenspende ist mit Sperma von einem anderen Mann, ist es in dem Fall eine Eizelle von einer anderen Frau, die irgendwann mal gesagt hat, ich spende meine Eizellen.
Okay.
Und das ist in Deutschland nicht erlaubt.
Mhm.
Es ist verboten. Und wir wollten dann nicht nach Polen oder Tschechien fahren, weil man dann auch mal hinfahren muss, weil dann kriegen es auch alle mit. Dann ist der Druck noch größer. Dann heißt es, ach, ihr fahrt wieder nach Polen. Ach, wie ist es denn gelaufen? Und eine Freundin meinte dann, fliegt nach Zypern. Da gibt's super Kliniken. Da ist eine, wo ich auch war. Die hatte dann ihr Kind und meinte, dann sagt ihr, ihr macht 3 Wochen Urlaub und in der Zeit macht ihr das. Und das kriegt keiner mit. Und dann kommt man aus dem Urlaub zurück, so, ne? Und ist dann schon schwanger. Und dann ist der Druck auch von einem selber weg, weil man ist so ein bisschen weg und man liegt morgens noch im Spa, meinte sie, lässt sich massieren und nachmittags lässt du dir das Ei einsetzen, so ungefähr. Klang jetzt irgendwie sehr verlockend.
Unter entspannten Verhältnissen sozusagen.
Genau, richtig, so im Urlaub. Und dann haben wir das wirklich gemacht, Kontakt aufgenommen. Das ging dann auch über mehrere Wochen, alles hingeschickt. Mein Mann hat dann Hotel gebucht, hat Flug gebucht, Mietwagen. Samstags bucht er das noch und sagt noch, soll ich eine Reiserücktrittsversicherung machen? Ich sage, ja komm, ne, kann ja immer was sein, weil wir haben halt auch Katzen und Hunde. Nicht, dass was ist und wir müssen kurzfristig dann absagen. Und Dienstag bin ich so auf Toilette, mache einfach so gewohnheitsmäßig. Also es war immer so Ovulationstest und dann Schwangerschaftstest. Immer so im 2-Wochen-Wechsel.
Mhm.
Und guckst so auf den Test und denk, da ist ein Streifen. Da ist ein Streifen. Okay, da ist ein Streifen. Und die erste Reaktion von meinem Mann war, willst du mich jetzt verarschen? Ist das dein Ernst? Ich habe Samstag alles gebucht. Und ich so, ja, also, Entschuldigung, ne? Naja, dann haben wir gesagt, wir fliegen trotzdem, weil ich ja bis dahin 5-mal das verloren hatte. Dann war irgendwann so ein Punkt, wo dann die Frauenärztin sagte, sie fliegen nirgendwo hin. Sie bleiben jetzt hier. Und ich so, ja, aber wir können ja trotzdem hin und schon mal gucken. Und das hat ja nie geklappt. Und sie so, nein, sie bleiben jetzt hier. Und dann habe ich ein Beschäftigungsverbot auch bekommen. Und dann habe ich die volle Dröhnung von allen Schwangerschaftssymptomen. 24 Stunden Übelkeit.
Oh nein.
Kurzatmigkeit. Ich konnte auf einmal nicht mehr lesen. Meine Augen sind so grottenschlecht geworden. Ich habe hohes Progesteron nehmen müssen.
Hm.
Und das hat bei mir dazu geführt, dass nicht nur die Gebärmuttermuskeln sich entspannt haben, sondern auch die Augenmuskeln.
Ach krass, okay. Also das volle Programm. Also die Frauenärztin hat dir quasi ein Verbot ausgestellt. Du hast viel Progesteron nehmen müssen und hattest das volle Schwangerschaftsprogramm.
Absolut.
Nur in Anführungszeichen die ersten 12 Wochen oder auch danach?
Also die Übelkeit ging wirklich 4 Monate, aber ich konnte nichts riechen. Ich habe in der Zeit sogar abgenommen, weil ich nichts essen konnte, weil alles einfach eklig war. Oh. Dann kam die Übelkeit, also die Übelkeit war permanent da, dann kam das Erbrechen und dann war so nach 2-3 Wochen pünktliches Erbrechen immer um 16 Uhr nachmittags.
Nein, da kann man ja die Uhr nachstellen.
Wirklich, ich saß dann hier und dachte so, okay, jetzt. Und dann hing ich über der Kloschüssel und mein Mann stand hinter mir und meinte so, also wir haben eine sehr witzige Beziehung, er stand, meinte, ich höre mich nicht an wie jemand, der sich erbricht, sondern wie ein röhrender Hirsch in der Heide.
Ah ja, okay.
Sehr nett. Und stand dann hinter mir und lachte sich dann tot, wie ich dann da so. Und dann hörte das auf. Und dann kam eine Zeit, die war sehr schön, also bis auf die Kurzatmigkeit. Also 2 Schritte gehen und dann stand ich da und dachte immer, so volle Schwangerschaftssymptome mit Erbrechen dann. Und dann hörte das auf und ich hatte dann so ein paar Wochen, wo es richtig schön war und dann ging es andersrum los, denn dann habe ich Senkwehen bekommen.
Nein. Abends.
Also
wann denn?
Im regelmäßig nachts wach geworden, so um 2-3 Uhr. Ich konnte da auch wieder einen Wecker stellen und stand dann am Fenster immer dieses Hecheln und dachte, nein.
Welche Woche war das?
Das ging dann schon so in der 24. Woche los.
Das ist aber früh.
Also sehr früh. Hm. Und also diese Braxton-Hicks-Kontraktion hatte ich gar nicht. Dafür hatte ich halt Senkwehen. Und die tun halt weh. Ja, und dann einen Monat vor Entbindung habe ich dann Magen-Darm bekommen. Keine Ahnung, was da war.
Sag mal, du hast aber auch immer hier geschrien, wenn es was zu verteilen
total
gab.
Total. Und dann war ich so dehydriert, also in der Nacht mit Erbrechen und Durchfall. Und dann sind wir am nächsten Tag ins Krankenhaus. Dann hatte der Kleine also einen so hohen Herzschlag, also hohen Puls, ich auch, weil ich komplett dehydriert war. Und dann haben sie mich, ich weiß, werde es nie vergessen, in Köln Karneval. Es war über Karneval. Dann lag ich dann die 3 Tage Karneval im Krankenhaus. Und Schöne war, in Anführungszeichen, ich hatte ein Privatzimmer, weil ich ja Magen-Darm hatte und ansteckend war.
Das hatte ich auch in meiner zweiten Schwangerschaft und ich weiß, das war sehr anstrengend, wenn man auf Toilette sitzt und nicht weiß, wo es als erstes rauskommt und man noch diesen dicken Bauch vor sich hat. Das war
absolut.
Und das ist wirklich nicht schön. Das ist eine sehr anstrengende Zeit gewesen.
Mhm. Nee, aber ich hatte zumindest, war ich entspannt, weil ich dachte, ich bin schon in dem Krankenhaus, in dem ich entbinden möchte.
Ja, sehr gut.
Mhm. Der Chefarzt ist super, total lieb, also wirklich ein Herzchen und ich fühle mich hier sicher und wenn was ist, ich kann klingeln und wir sind jetzt hier safe.
Ja.
Und ja, es kommt oben und unten gleichmäßig raus und ich habe eine Infusion, aber die kümmern sich drum und das war gut. Und dann sind die Wehen zum Glück auch zurückgegangen. Also ich hatte noch keine Eröffnungswehen, sondern aber es waren wohl schon Wehen. Also ich weiß noch, ich bin über den Parkplatz gelaufen und bin stehen geblieben und konnte nicht mehr weiterlaufen und nicht mehr reden und stand da und dachte, und mein Mann sagte nur so ganz lapidar, was ist denn los? Komm jetzt, stell dich nicht so an. Ich dachte nur so, dieser Klassiker, so wenn ich dich erreiche, dann komm nicht in meine Trittnähe.
Aber das haben die Hebammen mir auch gesagt, wenn du stehen bleibst und du machst und du kannst nicht mehr weiterlaufen, dann ist es eigentlich ein Anzeichen, dass die Geburt losgeht.
Ja,
dann sind das
richtig.
Richtige Wehen.
Richtig, und nicht nur irgendwie Senkwehen oder so. Und das sagte dann auch die Hebamme, ich wurde dann direkt ans CTG angeschlossen. Mein Mann saß neben mir und googelte. Und dann sagte er, guckte so auf das Ding und meinte, das ist ja eine Wehe. Und das steht ab so und so, ist das eine Wehe? Und ich da auch nicht nur so, echt, kein Scheiß, hätte ich jetzt nicht gedacht. Und er dann so, die geht wieder weg. Ich so, echt, meinst du, ich merke das nicht?
Da möchte man den am liebsten so einen Wehengürtel umschnallen, damit die das selber auch spüren, ne?
Ja, ganz genau. Und dann war es aber zum Glück gut. Und da war dann aber auch schon klar, es wird Richtung Kaiserschnitt gehen.
Warum?
Also wir hatten, der Chefarzt, mit dem ich da eben Kontakt hatte, der ein Bekannter auch von uns ist zum Glück über mehrere Ecken. Das war also wirklich Glück im Unglück, wie sich dann rausstellte. Und der hat da nochmal eine Untersuchung gemacht und meinte, also er möchte mich nicht überreden. Weil alles war eigentlich auch natürliche Geburt. Also die Hebamme auch. Ich war in einem Hypnobirthing-Kurs und hatte mich eigentlich darauf eingestellt. Aber meine Hebamme ist klasse, die sagte, man muss immer zweigleisig fahren. Es kann immer irgendwas sein, dass es dann doch ein Kaiserschnitt wird. Und ich möchte nicht, dass du traumatisiert nach dem, was du alles erlebt hast. Also ne, ja. OP und zig andere Eingriffe, dass du da traumatisiert rausgehst. Und deswegen erzähle ich dir jetzt, wie so ein Kaiserschnitt abläuft. Und das hat die, muss ich sagen, sehr rabiat gemacht. Also wirklich so, dann wird geschnitten, dann wird gerissen. Und ich weiß noch, ich saß hier und dachte so, mi. Und mein Mann fuhr sie dann nach Hause und hat zu ihrem Auto dann noch gesagt, musste das jetzt sein? Und dann sagte sie, ja, das war, ich habe es ja nicht dramatisch gemacht, aber man ist ja natürlich erstmal so geschockt, ne?
Ja.
So, wenn sie erzählen, so ja, dann kriegst du die Anästhesie, das ist so eine lange Nadel. Und ich saß dann eben bei diesem Chefarzt dann in dem Gespräch, bei der Voruntersuchung, als klar war, ich durfte auch nur in 2 Krankenhäusern entbinden, aufgrund meiner Vorgeschichte. Mhm. Mich hat kein anderes Krankenhaus genommen.
Oh, krass. Dass sie gut ausgestattet sind und dass sie
da
für alle Fälle vorbereitet sind.
Richtig, genau. Und das waren nur 2 Krankenhäuser. Also ich konnte, alle fragten dann so, ja, gehst du dahin, gehst du ins Geburtshaus? Und dann stellte sich raus, nee, ich kann und darf nur in einem dieser beiden Krankenhäuser entbinden. Und der machte dann eine Untersuchung und sagte, es war immer der Begriff, es sieht wirklich alles perfekt aus. Ich immer, bin total abergläubig, ich immer so, toi, klopf auf Holz. die haben echt gedacht, alle in der Schwangerschaft, ich bin echt bescheuert. Aber ich hatte so Angst. Ich habe jeden Moment gedacht, irgendwas ist und dann kippt es und sagt dieses Wort perfekt nicht immer. Ne? Mhm. Und da meinte er, aber dein Alter. Also ich war ja auch eine Hochrisikoschwangerschaft. Also nicht nur Risiko, sondern die hatten mich sogar noch höher gestuft, auch von den Untersuchungen her. Und dann sagte er, du hattest einen Eingriff an der Gebärmutter. Du hattest eine Abtreibung, diese partielle Blasenmole.
Ja.
Du hattest 5 Fehlgeburten, also insgesamt 6 Schwangerschaften. Das ist die 7. Schwangerschaft, von der wir wissen. Dein Alter, diese ganzen Eingriffe, also von Hysterioskopie, diese OP und alles, sagte er, ich würde zu einem Kaiserschnitt, oder besser gesagt, er nannte es Bauchgeburt, raten.
Mhm.
Und ich weiß noch, dass ich da saß und noch eine Woche vorher dachte so, wie will der da rauskommen? Das hast du bestimmt auch schon mal gehabt. Ja. Ne? Man hat da so diesen riesen Bauch und dann bei einer Untersuchung heißt es, ja, der Kopf ihres Kindes liegt über dem normalen Durchschnitt, aber noch immer normalen. Und ich dachte so, wie will der da rauskommen? Ich hatte auch echt eine Trommel. Und als er dann sagte, also ich würde zu einer Bauchgeburt raten, aber ich will dich nicht überreden. Und in meinem Kopf ging nur so, okay, wo muss ich unterschreiben? Und bin ich jetzt eine schlechte Mutter, weil ich jetzt sage, okay, und ich nur so, ja, ich überlege mir das. Und er so, ja, überleg dir das in Ruhe. Und ich dachte aber ganz im Kopf nur, nein, nein, ich will das. Wo muss ich unterschreiben?
Ich, als du das gerade gesagt hast, auch dieses, wie soll ich das vorsichtig ausdrücken, dieses bisschen Angst machen von außen. Also für mich klang das so, ne? Man listet dir da nochmal alles auf, warum, wieso, weshalb, was du alles schon hattest, welche OPs und mit den Fehlgeburten. Und dann kommt, habe ich das Gefühl von außen so ein bisschen Druck. Hast du das auch so empfunden?
Dass ich einen Kaiserschnitt machen soll, oder?
Ja.
Witzigerweise, also von ihm gar nicht, überhaupt nicht. Also der meinte, wenn du das aber möchtest, und auch von meinem Mann nicht, der sagte nur, ab einem Punkt, wo es medizinisch notwendig ist, werde ich dir raten, dass du das machst. Aber es ist dein Körper, du kannst entscheiden. Es war im Gegenteil. Ich habe von einigen zu hören bekommen, ich würde ja den einfachen Weg wählen.
Oh, was? Och Mann.
Weil, ach ja, aber das ist doch dann, also, dann ist das doch nicht mehr richtig dein Kind. Du fühlst das doch dann nicht. Da dachte ich dann so, hallo, ich habe 9 Monate den hier durch die Gegend getragen und Tritte von dem
kind.
In die...
Ja.
Also was soll das? Ja, das ist ja aber schon so ein bisschen die gemütliche Variante. Und jeder, der einen Kaiserschnitt oder also Bauchgeburt dann hatte, kann bestätigen, also jede, die kann wohl bestätigen, nein, es ist nicht die gemütliche Variante, weil man hat danach halt noch einiges... zu tun. Ich will jetzt keine natürliche Geburt abreden, um Gottes Willen, aber es hat beides seine Vor- und Nachteile. Und ich finde, medizinisch, also wenn es wichtig ist, dann ist die Entscheidung ganz klar.
Definitiv. Dem Kind soll es ja gut gehen. Das ist ja letztendlich das, was zählt.
Genau, und ich habe gesagt, ich möchte, dass es das Sicherste für meinen Sohn ist.
Ja.
Also wir wussten ja, dass es ein Junge wird, und ich habe gesagt, ich möchte, dass es das Sicherste für meinen Sohn ist. Und mein Mann sagte, okay, wenn er jetzt gesagt hätte, also ich überlasse dir das. Er hat ja nicht gesagt, dass es medizinisch zwingend notwendig ist, aber er hat schon gesagt, mit der Vorgeschichte überleg es dir.
Ja.
Und ich habe dann auch direkt beim nächsten Termin gesagt, also meinte er dann auch noch, hast du dir das gut überlegt? Also ich kann verstehen, wenn man als Frau dann das möchte. Und ich sage, nein, ich ist in Ordnung. Wir machen das jetzt so. Und ich hatte eine fantastische Geburt.
Ach, wie schön. Erzähl.
Es war so toll. Also meine Hebamme hat mich ja dann vorbereitet. Also wir hätten uns dann diesen Hypnobirthing-Kurs eigentlich oder Hypnobirthing-Kurs sparen können. Ich habe aber trotzdem in der Schwangerschaft durch diese Senkwehen, die ich immer wieder hatte und auch da, wo ich das mit dem Magen-Darm hatte und dann richtige Wehen, habe ich das angewandt. Das war toll. Also ich bin froh, dass ich es gemacht habe.
Ja, und ich fand es toll, weil man einfach die Senkwehen damit gut wegatmen kann.
Richtig. Ganz genau. Also, und auch zwischendurch, auch wenn ich irgendwie am CTG angeschlossen habe bei der Frauenärztin, dann sagte die eine Arzthelferin, sie atmen immer so tief und so lange. und ich merkte auch jedes Mal, wenn der irgendwie Rambazamba machte im Bauch und ich fing dann an, in den Bauch zu atmen, dass der sich beruhigte.
Ja.
Andersrum aber auch, wenn der mal einen Tag oder so sich gar nicht bewegt hat und ich dann schon die Panik bekam, oh Gott, ist irgendwas, und ich habe angefangen, mit dem Zwerchfell reinzuatmen, dann hat er sich bewegt. Mhm. So, dann wusste ich, ach, da ist er. Also ich musste nicht hier dieses Stupsen, das kennst du, ne?
Ja,
wenn
ja.
Die dann so, hallo, beweg dich, hallo, drück. Das fand ich immer sehr unangenehm und das musste ich dann nicht machen, sondern ich habe dann tief eingeatmet und dann merkte ich, wie er sich so bewegte.
Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Methode, um mit dem Baby in Kommunikation zu treten.
Absolut. Mhm. Und ich habe das dann auch genossen, also wenn er dann so ein bisschen gemütlich sich bewegt hat. Also nicht jetzt, ne,
ja,
treten oder so, sondern ich merkte, dass der sich irgendwie so ein bisschen einkuschelt. Die Geburt, wir hatten dann einen Termin. Wir können denn auch sagen, es war der 4.4. Und nicht, weil ich mir das ausgesucht habe, sondern weil einfach der OP-Plan und der Entbindungstermin war der 12. Das ist ein Samstag gewesen. Und geplante Kaiserschnitte werden in der Woche gemacht, also blieb nur der 4. oder der 7. April.
Und habt ihr euch für die
Schnapszahl entschieden? Also weil eine Woche vorher. Naja, gar nicht. Also im Gegenteil, ich habe sogar gedacht, oh bitte keine Schnapszahl, das bringt bestimmt Glück. Wieder ich so. Weil alle ja irgendwie am 4., 5., 5. heiraten wollen. Und dann meinte ich zu ihm, schau doch einfach mal, wie der OP-Plan es zulässt. Und dann hat er auf den OP-Plan geguckt und meinte, der 7. ist schon soweit voll und am 4., der erste Termin ist noch frei. Ich würde dich jetzt auf den Freitag, den 4.4. setzen. Wenn es nicht vorher kommt, warte er noch. Und dann war dann so die letzte Woche so, du bleibst jetzt schön drin. du bleibst drin. Ich habe immer gesagt, du bleibst drin. Wir haben einen Termin. Dann hat mein Sohn sich 2 Tage vor der Entbindung quergelegt.
Nein.
Ja.
Was fiel dem denn ein?
Keine Ahnung, aber ich hatte auf einmal wie so ein Kastenbrot unter den Rippen und darunter nichts. Also wirklich einmal wirklich quer.
Boah, das muss auch wehtun, auch in den Rippen.
Und ja, so. Und ich weiß noch, ich lag im Bett und hatte Rückenschmerzen, weil ich konnte ganz früh auch nicht auf der rechten Seite liegen, weil mir dann schwindelig wurde, weil die Vene da abgedrückt war. Also ich habe immer links gelegen, hatte mir dann doch den Ischias eingeklemmt. Also wirklich volles Programm. Und habe mich einmal kurz nur auf den Rücken gedreht, weil ich dachte, einmal kurz Luft holen, Lendenwirbel, einmal. Und in dem Moment macht's rumpel, rumpel, rumpel. Und der hängt quer.
Nein.
Und mein Mann lag neben mir und meinte, krass, was ist das denn? Und ich so, ich glaube, dein Sohn hat sich quergelegt. Und er so, das sieht voll schmerzhaft aus. Ich so, nein, wirklich. Kein Scheiß. Dann habe ich mich nach links gedreht und habe so massiert. Und dann machte es wirklich blub und er rutschte wieder.
Echt, das also, ging? Das hat funktioniert?
Ja.
Ja, cool.
Ja, zum Glück. Er rutschte dann wieder mit dem Kopf nach unten, mit dem Rücken nach links, so wie er halt immer gelegen hat. Und ich bin dann auch direkt am nächsten Morgen zur Frauenärztin und die sagte, gut, dass der sich zurückgedreht hat, sonst hätten sie eigentlich direkt ins Krankenhaus fahren können, weil die Gebärmutter ist in dem Stadium nicht mehr darauf ausgelegt, dass die Kinder meinen, sie könnten da irgendwie Purzelbäume schlagen und so liegen bleiben vor allem. Also, weil es ja eine Dehnung halt auch ist. Mhm. Das ist dann schon nicht so einfach.
Also ein Monsieur agiles Kerlchen.
Ja, der hat sich aber auch mit dem Kopf nicht richtig ins Becken bewegt. Was dann auch dann der Faktor war, ich hatte die ganze Zeit Angst vor einem vorzeitigen Blasensprung, weil ich dann wirklich mit Anweisung der Ärztin liegend ins Krankenhaus hätte transportiert werden müssen, weil der mit dem Kopf eben nicht komplett im Becken lag.
Okay, oh krass.
Das auch noch.
Das auch noch. Naja, ich sag ja, du hast immer hier geschrien, wenn es irgendwas zu verteilen gab.
Ja, es war sehr spannend und ich habe diese ganzen Schwangerschaftssymptome habe ich sehr genossen, weil es für mich immer hieß, ich bin schwanger.
Ja. Das glaube ich.
Das klingt verrückt. Ja. Andere haben immer gesagt, boah, und diese Kotzerei und oh nein und diese dicken Beine. Und ich immer so, ja, aber das ist toll, weil ich weiß, ach, das nehme ich alles hin, weil ich weiß, ich bin schwanger.
Nach dem, was du erlebt hast, ist das auch kein Wunder. Das muss ich auch dazu sagen. Und ich glaube, man genießt da einfach jede Sekunde.
Total, absolut, absolut. Und ja, wir sind dann am 4., also ich konnte dann in der Nacht vom 3. auf den 4. überhaupt nicht richtig schlafen. Ich bin dann schon so um 4 Uhr morgens wach geworden. Wir sollten um 7 in der Klinik sein. Bis 6 durfte ich noch Wasser trinken, bis Mitternacht noch essen. Wir waren den Abend vorher noch schön essen.
Man gönnt sich ja sonst nichts.
Genau, ich habe gesagt, so, ne, das ist jetzt so, wir gehen jetzt noch schick, also schick nicht, aber wir waren dann fett Ramen essen. Fehler, ich hatte Frühlingszwiebeln drin. Ich glaube, ich habe den armen Anästhesisten die ganze Zeit mit meinem Zwiebelatem angeatmet. Das ist so, würde ich im Nachhinein nicht mehr machen, aber man gönnt sich ja sonst nichts.
Vielleicht hat er Appetit bekommen, ne?
Und vielleicht. Und dann bin ich dann um 4 Uhr schon wach gewesen. Tasche war ja gepackt. Dann habe ich noch Wasser getrunken, war noch im Bad, habe mich fertig gemacht, noch gewaschen und alles. Nacht vorher noch geduscht. Ja, meinen Mann geweckt. Und dann sind wir hier um 6 Uhr los, waren dann wirklich um 6:45 in der Klinik. Dann wurde ich reingerufen. Und dann kam meine Hebamme, meine OP-Hebamme. Und super lieb. Und das war das, was ich im Nachhinein immer wieder sage. Jeder, der kam, hat sich vorgestellt mit Namen. Ich wurde immer, als ich dann auch, man ist ja dann irgendwann fixiert, ich wurde immer an der Schulter angefasst und dann hieß es, hallo, ich bin der Herr so und so, ich bin der Doktor so und so, ich bin die Frau Doktor so und so, ich bin hier die Hebamme so und so.
Ja, toll.
Ich mache jetzt das und das mit Ihnen.
Ja.
Ist das okay? Und wundern Sie sich nicht, es passiert jetzt das und das. Also das war von Anfang an, also wir kamen ins Zimmer, dann sagte sie so, ziehen Sie sich bitte um, gehen Sie nochmal auf Toilette, haben Sie genug getrunken, packen Sie alles ganz ruhig dahin und wir wollten noch das Mikrobiom übertragen, weil Kaiserschnitt, da kriegt das Kind das ja nicht durch den Geburtskanal nicht ab und dann hat sie uns Tupfer gebracht, hat einen Beutel gebracht, wir haben das eingepackt. Und ich lag dann da, hatte dann das CTG und dann kam sie und meinte, ob ich nervös sei. Da meinte ich, nee, ich war nicht nervös, ich war freudig. Ich habe gedacht, so wie wenn, ja, so Weihnachten, so Geschenke auspacken oder wie als Kind, ne, wenn man den Weihnachtsbaum gesehen hat, ich sage, ich bin so freudig, erwartungsvoll. Ich will jetzt endlich mein Kind kennenlernen.
Ja, was man die ganze Zeit bei sich hat und man sieht es nur nicht.
Ja, und ich sage, ich möchte den Kerl, der mir die ganze Zeit jetzt in die Leber getreten ist und mit meiner Blase Fußball gespielt hat, den möchte ich jetzt kennenlernen. Und dann holte sie mich, dann kam ich in einen anderen Raum, dann kamen die OP-Schwestern, dann kam der Narkosearzt, die Assistenzärztin. die haben sich alle vorgestellt, wir haben noch gelacht, weil einer, der hieß Clemens und sagte, hi, ich bin der Clemens. Und dann meinte ich, Dr. Clemens? Clemens irgendwas? Oder und er so, stimmt. Und dann fingen die an so, ja, ich habe dir gleich gesagt, das ist blöd, wie du dich immer vorstellst. Und dann sagte er, ja, ich muss mir das angewöhnen, weil irgendwie, ich verwirre, glaube ich, die Leute. Also es war so wie
eine aufgelockerte Situation.
Total, so ein bisschen wie so ein Familientreffen, so ganz, ganz familiär. Und dann sagte auch die Hebamme, nach vorne beugen, einatmen, ausatmen, dann piekst es. Und wenn du irgendwie noch meinst, also wir haben dann irgendwann das Du, habe ich gesagt, ist okay. Wenn du irgendwann meinst, dass du noch was fühlst in den Beinen, sag sofort Bescheid. Und du bist zwar an Geräte angeschlossen, aber du kennst deinen Körper. Wenn du sagst, mir wird gerade flau, sofort sagen. Wir sehen das dann erst 10, 15 Sekunden später auf den Geräten. Und deswegen ist das gut, wenn du das alles, was du fühlst oder dir irgendwas komisch vorkommt, sofort artikulierst.
Also ganz aktiv, du warst ganz aktiv an deinem Kaiserschnitt total dran und hast ihn miterlebt. Ja.
Mein Mann hat dann sich umgezogen wohl in der Zeit, hat dann seine OP-Sachen bekommen und wir hatten abgemacht, wir machen eine Kölsche Geburt. Das heißt, ich war dann fixiert. Die haben einen Tageslicht-OP-Saal, Emmy. Ich habe auf der linken Seite war eine komplette Fensterfront und es war Anfang April, es war sonnig, es waren drei Bäume. Oh, ich fange jetzt schon wieder an zu weinen. Und der mittlere, das war so ein Kirschblütenbaum und der hat geblüht.
Ach, oh, wie schön.
Ich habe die ganze Zeit diese wunderschönen Bäume links gesehen. Mein Mann war dann links von mir und die waren alle so lieb und dann wurde zu einem entsprechenden, also die haben dann noch so ein bisschen gedrückt, das habe ich gemerkt. Mhm. Und dann sagte der Chefarzt, so, du musst jetzt noch eine Sache gleich machen. Du musst einmal ins Zwerchfell pressen. Also eine Sache, musst du pressen. Das geht nicht ganz ohne dich.
Und IPEC, das konntest du ja durch das Atmen.
Richtig. Und dann haben die mich leicht erhöht. Das OP-Tuch wurde gesenkt. Ich habe meinen Bauch gesehen. Dann habe ich gepresst und dann habe ich gesehen, wie er ihn aus meinem Bauch rausgeholt hat.
Ach Gott, wie schön. Oh, da muss ich gleich mit weinen.
Ja, und das war so, es hat dann so richtig so flupp und jetzt kommt's. Und dann hat er ihn sofort zu mir umgedreht und sagte, IPEC, das ist dein Sohn Emil. Er fing an zu weinen und pinkelt mir ins Gesicht.
Nein, das ist nicht dein Ernst.
Mein
Was
Sohn
fiel dem denn ein?
Und ich war da doch fixiert und dachte so, was war das jetzt? Und der Chef hat so, ja, das ist alles steril. Ich ziehe den mal kurz auf Seite. Und ich gucke meinen Mann an und mein Mann so, dein Sohn hat dir gerade ins Gesicht gepinkelt.
Das ist schön. Das nenne ich mal eine Begrüßung.
Ja, also auch, dass ich sehen durfte, der Bauch und wie sie den halt rausgeholt haben. Und haben sie den halt so gehalten. Dann wurde das Tuch wieder hochgemacht. Und mein Mann hat dann die Nabelschnur durchgeschnitten. Und dann sagte die Hebamme so, sie haben jetzt eine Aufgabe. Wir kümmern uns jetzt komplett um ihre Frau. Ihre Frau wird jetzt zugenäht, bekommt vielleicht noch eine Bluttransfusion und noch was Stabilisierendes. Und sie haben nur eine Aufgabe. Sie kleben jetzt an ihrem Kind.
Ja.
Und dann haben die mir den gezeigt und ich war total überwältigt. Dann haben alle gefragt, und wie ist denn jetzt der Name? Und dann habe ich den Namen gesagt und dann ist mein Mann mit ihm und der Hebamme dann raus zur U1-Untersuchung. Und dann war noch eine Viertelstunde, 10, 15 Minuten, wurde ich zugenäht. Und ich werde nie vergessen, dann sagte der Chefarzt zu dem Anästhesisten, ja, wie viel Blut hat denn die IPEC verloren? Nein, das sagte der Anästhesist, fragte den Chefarzt so, ob er noch eine Bluttransfusion oder sowas machen soll. Und dann sagte der Chefarzt, zwei gute Kölschgläser voll.
Ah ja.
Oh. Und ich dann so, ist das jetzt dein Ernst? Und da meinte er, ja, da weiß doch jeder sofort, was gemeint ist. Also was soll ich hier jetzt anfangen mit Millilitern? Da hat ja doch jeder sofort eine Größenangabe im Kopf.
Also ein spaßiges Team hattest du auch noch um dich rum.
Total, total. Und dann meinte auch die eine, ja, wenn sie den anderen OP-Saal gehabt hätten, da hätten sie nicht die Bäume, sondern hätten Kühe gesehen. Die haben gerade Kälber, das ist auch ganz süß. Und dann wurde ich zugenäht und wurde dann in den Kreissaal, also in das Zimmer, wo wir vorher waren, gebracht. Da war er dann schon in Handtücher gewickelt, wurde gewogen und alles. Und dann habe ich ihn angelegt bekommen und habe ihn dann direkt rechts und links angelegt. Das hat toi 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 auch direkt super geklappt. Der hat direkt getrunken. Und dann hat mein Mann mich schon angefangen mit Joghurt und Brötchen zu füttern, weil ich durfte dann auch schon direkt was essen. Das war ganz toll.
Oh, IPEC, was für eine schöne Geschichte, vor
total
allen Dingen mit der Vorgeschichte, aber auch wie du das erzählt hast, man hat es richtig gespürt, dass du einfach ein Wunder empfangen hast und dass dir das auch so bewusst ist.
Ja,
das ist
und Ich bin so dankbar. Wir sind dann nachher noch zu ihm nochmal hin und haben uns nochmal bedankt, ein paar Monate später. Und ich musste immer wieder, musste ich anfangen zu weinen, weil er ist auch so ein toller Mensch. Also der Chefarzt und das ganze Team. Und ich habe gesagt, das sind so tolle Menschen. Ich habe mich keine Sekunde unsicher gefühlt. Ich habe mich nicht ausgeliefert gefühlt. Im Gegenteil, das war wie so eine warme Umarmung auch in diesem OP-Saal. Und auch mit diesen Fenstern, dass man rausgucken konnte. Man hatte nicht so einen sterilen Raum. Also der war natürlich steril, aber weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst. Einfach so ein bisschen Landschaft in der Umgebung, dass man rausgucken konnte.
Mein Mann links neben mir, der Anästhesist rechts neben mir, der sieht das auch noch. Ich habe so einen Büppel in die Nase bekommen mit Sauerstoff. Also nicht so eine Maske, weißt du, die in beide Nasenlöcher geht, sondern so ein Pfropfen in die Nase. Und es war noch das Nasenloch, was zu war, ne? Weil es ist immer eins zu. Und dann sagte der Anästhesist so, kann ich irgendwas noch für Sie tun? Also um ihn irgendwas bequemer...
Ja, den
so,
ja, Stöpsel wechseln.
Ja, den Stöpsel wechseln und kratzen Sie mich bitte mal an der Nase. Und dann hat er meine Nase gekratzt. Also, ich musste so lachen. Da sagt sie ihm, tut mir leid, ich habe auch noch Zwiebeln gegessen.
Ach, das ja auch noch.
Dann meint er nur so, das ist überhaupt nicht schlimm. Und die waren alle... Wir haben also auch gelacht zwischendurch. Mhm. Das war... Und als die mich zugenäht haben, sagte eine dann so, ja, und was, was habt ihr so am Wochenende alles so vor? Weil es soll ja schönes Wetter geben. Oh ja, ich wollte grillen. Und dann sagte eine, und was machen Sie so? Und ich so, naja, also ich liege jetzt erstmal hier, ne, mit dem Kind. Und sie so, oh ja, Entschuldigung.
Man hat die Situation ganz vergessen.
Total. Und das spricht ja eigentlich dafür. Also die waren jetzt nicht so, dass das, dass sie das vergessen hatten, dass man das jetzt so läppsch irgendwie, ne? So gar nicht, sondern herzlich. Und jeder wusste, was er machen sollte. Und gleichzeitig war es aber eine total schöne, familiäre, freundliche Stimmung.
Ich danke dir so für diesen positiven Geburtsbericht, weil, wie du schon gesagt hast, Kaiserschnitte sind oft ein bisschen negativ behaftet. Umso schöner ist es, dass du uns heute diesen wirklich durchaus positiven Bericht gegeben hast und auch gesagt hast, wie schön das sein kann und das natürlich auch mit dem Team. Steht und fällt alles und du hast einfach wahnsinnig Glück gehabt und hast ein super Team gehabt um dich herum. Ich hoffe, dass es in ganz vielen Kliniken in Deutschland so tolle Ärzte und Hebammenteams gibt, die Kaiserschnitte durchführen und Frauen auch so toll begleiten auf ihrem Weg.
Ja, auch die Nachsorge. Also das auch nochmal, also es hörte dann ja nicht auf, sondern auch auf der Station, die Schwestern waren super, die Nachsorge, ich habe Freitagmorgen den Kaiserschnitt gehabt, ich habe Sonntag das letzte Schmerzmittel genommen, ich habe ab Montag, also überleg mal, ne, es ist ja eine Bauch-OP, ja. Ich habe ab Montag, also ab dem 7. kein Schmerzmittel mehr genommen, nichts
das
mehr.
Das ist schnell, ja, das ist wirklich schnell.
Und man hat mir dann gezeigt, wie ich die OP-Narbe massieren soll. Dann kam eine Physiotherapeutin. Also wohlgemerkt, ich war in keiner Privatklinik. Mhm. Das ist ein städtisches Krankenhaus hier in Köln. Ein ganz tolles, wo eben viel, und da sieht man dann auch, wenn Gelder investiert werden und die richtigen Leute an den richtigen Stellen sitzen und die was verändern können, wie sehr sich das zum Positiven ändern kann. Und da kam eine Physiotherapeutin, die hat mir dann gezeigt, was ich machen soll, also zum Beispiel auf den Bauch legen und wie ich aus dem Bett aufstehen soll, was ich nicht soll mit dem Heben oder mit dem, ne, nach vorne und so. Und ich kann nur sagen, also ich habe mich da super wohl gefühlt und bin auch dann Montag mit ihm, also ich hätte sogar Sonntag entlassen werden können, da hatte er aber noch kein Gewicht zugelegt. Mhm. Und man wartet ja, bis die erstmal wieder ein bisschen zunehmen. Und deswegen sind wir am Montag dann entlassen worden.
Ja, aber toll, dass sich auch alle so um dich gekümmert haben und dass du dich auch einfach so gut aufgehoben gefühlt hast. Das ist, glaube ich, das A und O für eine Frau, die gerade auch, wenn sie ihr erstes Kind bekommt, dass das einfach so wichtig ist, dass es uns Frauen gut geht und dass wir da die richtigen Menschen an unserer Seite haben. Also vielleicht auch an dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an das Kölner Krankenhaus, in dem du versorgt wurdest.
Absolut. Und ich kann nur sagen, also wenn Leute dann kommen und sagen, ja, es hat wehgetan, ne? Keine Frage, es ist eine OP, es ist so, mein Gott, es wird geschnitten und da kommt halt ein Kind raus, ne? Und aber alles andere drumherum war einfach toll. Und ich war einfach nur überglücklich und einfach nur unendlich dankbar.
Das glaube ich dir. Und ich finde es ganz, ganz toll, dass du das auch in die Welt rausträgst und jetzt vielleicht Schwangeren, die vielleicht auch kurz vor der Geburt stehen, Mut machst, wenn vielleicht ein Kaiserschnitt ansteht, dass das auch einfach ein ganz tolles, positives Erlebnis sein kann und auch aufregend und spannend sein kann und du ja auch noch ganz nette Menschen kennengelernt hast und um dich herum gehabt hast. Also Ipek, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir und deiner kleinen Familie alles Gute für die Zukunft und alles Gute. Bis dann.
Dankeschön. Danke, dass ich das hier mit allen anderen teilen durfte und ihr zugehört habt. Dankeschön.
Gerne. Was für eine unglaubliche Geschichte. Und vielleicht hat dich Ipeks Geschichte heute auch so berührt wie mich. Ihre Stärke, ihre Offenheit und die Art, wie sie trotz aller Herausforderungen immer wieder ins Vertrauen gegangen ist. Sie erinnert uns daran, dass Geburt viele Gesichter haben darf und dass Liebe und Verbundenheit nicht an eine bestimmte Form oder einen Ablauf gebunden sind. Egal wie dein Weg in die Mutterschaft aussah oder noch aussehen wird, jede Geburt ist einzigartig und jede Geschichte verdient es, mit Sanftheit betrachtet zu werden. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei Spotify, Apple Podcasts oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.